das Ziel ist schon, dass wir dieses Gefühl, das hinterm Tanken ist, dieses einfach, das funktioniert und ich muss überhaupt gar keinen Kopf machen. Das wollen wir auch beim Laden haben.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, liebes Publikum an der Zapfsäule, da ist eigentlich alles klar. Preis sehen, tanken, bezahlen und dann weiterfahren. Beim Laden, da ist das für viele noch ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Und genau darüber sprechen wir heute. Wann wird Laden eigentlich endlich so einfach wie tanken? Und dazu haben wir den perfekten Gast eingeladen, der uns da sicher einiges zu erzählen kann und beantworten kann, und zwar Johannes Pallasch. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor, für alle, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Leiter der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Ja, und ich falle mit meiner ersten Frage gleich mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus. Jetzt stellen wir uns mal eine Person vor, die heute zum ersten Mal mit einem E-Auto eine längere Strecke fährt. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die drei Momente, bei denen dann das Laden tatsächlich noch nicht so einfach ist wie das Tanken?
Ja, ich glaube, die Hauptfrage ist, wo finde ich eigentlich eine Ladesäule? Dann, wie kriege ich Zugang zu dieser Ladesäule und wie funktioniert das dann auch alles quasi mit dem Einstecken und Ausstöpseln? Und das ist schon ein anderes Handling als beim Tanken, aber die gute Nachricht ist, alles lernbar. Klar, es gibt ja diese Gespräche am Gartenzaun mit den Nachbarn und dann immer die Frage, okay, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto hole, wie funktioniert eigentlich dieses System? Und was den Leuten am meisten natürlich durch den Kopf geht, ist überhaupt erstmal die Frage, kriege ich meine Routen hin? Und das sind vor allem Routen dann auch, die Urlaubsfahrten umfassen etc. Komme ich durch Europa? Und da ist dann die Antwort immer ganz klar. Wir haben inzwischen ein hochleistungsfähiges Netz. Ne? Das Angebot ist da. Aber die Frage ist ja, wie komme ich an die Informationen darüber, wo eigentlich diese Standorte sind? Und anders als im heutigen System mit den Tankstellen, ne, ist es ja nicht so, dass man die sofort auch immer sieht, sondern ich brauche ja eigentlich den Zugang zu irgendeiner digitalen Plattform oder App, damit ich weiß, wo diese Standorte sind. Und dann ist natürlich daran angeknüpft gleich die nächste Frage, wie kann ich da bezahlen? Und ich glaube, das ist etwas, was sich natürlich maßgeblich unterscheidet vom heutigen Tankstellen-Use-Case, dieses, dass ich oft doch am besten mit einem Vertrag durch die Welt komme. Das weicht ab von dem Handling heute, dass ich einfach mit Kreditkarte bezahlen kann oder bar. Und das ist etwas, was bei den Leuten schon so für ein bisschen Verwirrung sorgt. Und dann, was natürlich aber viel, viel besser geworden ist, immer die Frage so, boah, wie funktioniert das mit dem Reinstecken oder Rausstecken? Also das ist inzwischen eigentlich kein Thema mehr. Ne? Das ist einfach, gab es ganz am Anfang auch mal so ein bisschen Probleme, in welcher Reihenfolge man das macht. Das ist ja jetzt beim Schnellladen überhaupt gar keine Frage mehr. Das funktioniert. Naja, und die Verlässlichkeit natürlich, auch hier und da nochmal ein Thema, was natürlich nicht passieren darf, ist, dass der Ladevorgang dann irgendwie abbricht oder ich neu starten muss. Auch da merkt man, dass die Systeme immer besser und verlässlicher werden. Also deswegen tatsächlich heute ein großes Thema, nochmal das Thema Pricing. Wann habe ich eigentlich ein gutes Gefühl beim Preis? Und da ist natürlich momentan einfach die Übersicht noch schwierig.
Sie haben aber gerade schon die Bezahlmodelle, die unterschiedlichen, angesprochen. Das war in der Vergangenheit ja immer ein ganz großes Thema, dieser berühmt-berüchtigte Ladekarten-Dschungel. Man hat wie viele Anbieter auf dem Markt und jeder hat seine eigene Ladekarte und man weiß dann nicht, kann ich jetzt mit der Ladekarte aber trotzdem bei dem Fremdanbieter irgendwie laden? Wie viel kostet das dann im Zweifelsfall mehr? Oder wenn ich überhaupt keine Ladekarte habe, wie funktioniert das dann überhaupt? Wie ist das denn heute jetzt? Also welche Bezahlmodelle gibt es denn jetzt heute alle? Und vielleicht auch mal, wie ist das mit Kreditkarten? Wie weit verbreitet ist denn das heutzutage?
Also grundsätzlich gibt es ja zwei Wege. Einmal das Ad-Hoc-Laden, dass ich einfach mit der Kreditkarte bezahle und auch in keine Vertragsbindung muss. Oder aber ich habe einen Fahrstromvertrag über irgendeinen Fahrstromanbieter. Und da gibt es natürlich dann eine große Range, sage ich mal, und inzwischen auch ganz neue Modelle mit diesen Clubmodellen, wo ich Grundgebühren habe etc. Aber was eben noch nicht da ist, ist, dass die Preise auch wirklich gegeneinander fair antreten. Also wir haben schon durchaus Verzerrungen im Markt, die daher kommen, dass natürlich der Betreiber der Ladeinfrastruktur Interessen hat. Und die können sehr unterschiedlich ausfallen. Also wir haben zum Beispiel große Supermärkte, die sagen, okay, wir wollen eigentlich, dass die Leute bei uns mit der Kreditkarte zahlen. Dann passiert das auch zu 70%. Also da haben wir wirklich schon eine ganz andere Welt als meinetwegen an einem Autobahnstandort, wo der Betreiber eigentlich möchte, dass das eigene Fahrstromprodukt benutzt wird. Also deswegen, das ist eine sehr bunte Welt, sage ich mal. Und das verwirrt natürlich auch den einen oder anderen Kunden an der Stelle. Wichtig ist, wir haben als Bund ja selber auch mal eine Regelung vornehmen müssen, wie man sowas idealtypisch löst im Deutschlandnetz. Und da war uns wichtig, dass wir so eine Art Level Playing Field haben. Das heißt also, wir haben gesagt, okay, alle sollen mit dem gleichen Ausgangspreis an den Start gehen und wir wollen eigentlich, dass die Transaktionskosten im Wettbewerb stehen. Also wir wollen ja, dass möglichst wenig Geld dafür bezahlt werden muss, dass diese Transaktion gewälzt wird. Und da sehen wir schon große Unterschiede im Markt und von daher Deutschlandnetz aus unserer Sicht stilprägend, weil wenn es darum geht, diskriminierungsfreien Zugang zu organisieren.
Gerade das mit den Kreditkarten, das beschäftigt mich, weil jetzt gerade bei Ihnen hörte sich das so an, naja, das ist im Prinzip eigentlich schon ganz gut verfügbar, aber gleichzeitig eben an Autobahnen, Raststätten oder sowas, wo eben ja gerade das Schnellladen dann doch eine sehr große Rolle spielt, da eben ja auch nicht. Also können Sie da nochmal tiefer reingehen? Wie flächendeckend ist das denn schon vorhanden, dass ich einfach wirklich an einen Ladepunkt komme und ganz normal mit einer Kreditkarte bezahlen kann? Und wann wird das flächendeckend da sein? Was schätzen Sie?
Das ist ja heute schon flächendeckend verfügbar bei der Schnellladung, weil es auch einfach über die A4 eine Anforderung ist, die erfüllt werden muss in der europäischen Regulierung. Aber entscheidend ist ja, was zu welchem Preis ich dort dann ad hoc laden kann. Und da ist eben schon so, dass wir beobachten, dass der Preis oft höher ist als meinetwegen der Preis, den sich ein Betreiber in seinem Fahrstromprodukt selber gibt. Und dann ist natürlich dann der Zugang nicht attraktiv. Also ne, ad hoc laden müsste eben auch preislich attraktiv sein, damit die Leute es nutzen. Aber da sind wir aus unserer Sicht auf einem guten Weg, weil inzwischen einfach dieser Zugang verpflichtend ist. Und jetzt geht es darum, wie man nochmal sicherstellt, dass dann auch die Preise gut sind. Es ist eben das, was die Kunden kennen aus der anderen Welt. Und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt auch Richtung Massenmarkt gucken, ist das natürlich aus unserer Sicht extrem wichtig, dass wir Ad-Hoc-Laden grundsätzlich möglich machen.
Ja, denken Sie denn, dass diese Hürden, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, auch so ein bisschen Leute, die jetzt noch nicht umgestiegen sind auf Elektromobilität, abhalten davon, tatsächlich diesen Umstieg jetzt schon zu vollführen?
Ja, das ist ein hochspannendes Thema, ne? Diese Frage, was ist eigentlich noch zu tun, um Richtung Massenmarkt zu kommen? Was man gerne tut, fälschlicherweise aus meiner Sicht, ist, dass man die Leute befragt, die jetzt zu den Early Adoptern gehören und quasi bereit sind, größere Schmerzen zu ertragen und elektrisch fahren und dann sagen, es war alles super. Das hilft uns aber nicht, die Leute zu überzeugen, die jetzt noch kommen. Deswegen müssen wir schon, und das ist das allgemeine Verständnis der Branche, auch nochmal eine Schippe drauflegen, was Verlässlichkeit angeht, aber auch nochmal die Frage natürlich, wie kann man ein System auch einfacher machen? Also dass es quasi auch ne, in den Preisstrukturen erkennbar fairer, einfacher ist und ich als Kunde nicht so viel Energie reinstecken muss. Weil das hält Leute ab. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich das Thema überblicke oder nur mit sehr viel Aufwand und Energie überblicke, dann hält es mich quasi ab.
Ja, genau. Also Sie haben es ja gerade schon beschrieben, die Preise beim öffentlichen Laden, die scheinen nicht immer unbedingt so transparent zu sein. Was uns hier ehrlich gesagt immer häufig erreicht, so an Hörerrückmeldungen oder auch E-Mails, ist, dass sich alle wundern, warum es diese Preistafeln, die man von Tankstellen kennt, eben nicht gibt. Diese großen Preise, die ich dann wirklich schon von Weitem sehe. Sie haben es gerade auch erklärt. Man muss im Prinzip immer über eine App oder ja über das Auto dann nach den Ladepunkten suchen, weil die Ladepunkte senden irgendwie wirklich so von der Straße aus sichtbar sind. Solche Preistafeln würden natürlich dazu beitragen. Aber grundsätzlich für die Transparenz der Preise wäre es ja sehr, sehr wichtig. Also warum gibt es das noch nicht so wirklich ja, flächendeckend?
Es hat damit zu tun, dass der Betreiber der Standorte oft gar nicht weiß, welcher Preis vom Kunde eigentlich aufgerufen wird, weil dieser Fahrstromvertrag möglicherweise über einen anderen Anbieter kommt und man da überhaupt keinen Einblick hat, welche Preise aufgerufen werden. Das heißt also, man könnte eigentlich hier an der Stelle nur den Ad-Hoc-Ladepreis ausweisen. Den hat man sicher im Griff unter das eigene Fahrstromprodukt. Und von daher aus unserer Sicht ganz wichtig, dass wir jetzt eine Meldepflicht haben für alle Ladepunkte und aber auch den Ad-Hoc-Ladepreis. Also dass darüber eine Bekanntheit für den Kunden entsteht, wo kann ich ad-hoc laden. Was noch in Klärung ist, das passiert leider gerade vor Gerichten, ist eben die Frage, was ist denn an der Stelle eigentlich diskriminierungsfrei? Also wie muss der Preis gestaltet sein, damit er wirklich auch wettbewerbsfähig ist, auch beim Thema Ad-Hoc-Laden? Da erhoffen wir uns aus den laufenden Gerichtsverfahren dann doch Klarheit.
Jetzt kommt Werbung.
Hier im Geladen-Podcast reden wir ja oft über Batterien und Unabhängigkeit. Und genau das ist auch das Riesenthema der Stunde in der Wirtschaft. Digitale Souveränität. Ja, viele sprechen davon, aber kaum jemand weiß eigentlich, wie man es konkret umsetzt. Die einen, die hängen im Käfig dieser riesigen amerikanischen Cloud-Anbieter, sogenannter Hyperscalern, und laufen direkt in die Abhängigkeit. Die anderen versuchen, alles mühsam, teuer und starr auf eigener Hardware im eigenen Haus, also On-Premises, zu verwalten. Beide wollen eigentlich dasselbe, nämlich die volle Kontrolle über ihre Daten, aber ohne die Flexibilität einer Cloud zu opfern. Ja, und genau hier setzt unser Partner Pro.io aus Frankfurt an. Die haben nämlich eine Lösung gebaut, die das Thema IT-Souveränität pragmatisch löst. deutsche Inhaber, Standorte in Deutschland und alles auf Open-Source-Basis mit vollem Enterprise-Support. Und das Geniale daran ist, man holt sich die Unabhängigkeit zurück, egal wo man herkommt, und kann diese starre On-Prem-Infrastruktur in eine hochmoderne Private Cloud verwandeln oder für schnelle Projekte deren Public Cloud nutzen. Alles mit planbaren Kosten und ohne böse Überraschungen. Also, wer das Thema IT-Souveränität jetzt endlich von der Agenda in die Realität holen möchte, geht doch jetzt mal auf proio.cloud/geladen und füllt das Formular für ein unverbindliches Gespräch aus. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen, ruft Proio doch einfach mal an und schaut gemeinsam, wie man eure IT souverän und unabhängiger aufstellen kann. Transparent, kontrollierbar und immer auf Open-Source-Basis. Den Link zum Formular findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung.
Dazu vielleicht auch gleich mal so ein Bericht aus der Wirtschaftswoche, der uns erreicht hat vor ein paar Tagen. Die haben ein Gutachten der Stiftung Klimaneutralität darüber berichtet. Und dieses Gutachten, das besagt, dass auf Basis von 49.117 öffentlichen DC-Ladepunkten ermittelt wurde, wie stark die Preisunterschiede an ein und derselben Säule ausfallen. Im Median, da zahlen Kunden Preisunterschiede an ein und derselben Säule von 34% bei unabhängigen Drittanbietern, mehr als jetzt diese Kunden von diesem Anbieter. Sie haben es jetzt gerade gesagt, das ist natürlich nicht diskriminierungsfrei. Also wie kommt man da hin? Was kann man da tun?
Also idealtypisch habe ich ja das Deutschlandnetz bei uns erwähnt. Und da haben wir gesagt, wir mussten eine philosophische Frage lösen, die, glaube ich, selten besprochen wurde. Und zwar, wir kommen ja oft über das Thema Mengenrabatte, dass gesagt wird, ja, an einem Fahrstromvertrag, da sind immer mehr Kunden dran, also müssten die auch einen billigeren Preis bekommen und. Und Ad-Hoc-Laden, ne, ist deswegen teuer, weil da nur einer kommt. Da haben wir gesagt, nee, das sehen wir anders als Bund oder quasi aus Sicht der Bundesregierung. Und zwar, dass wir den Ad-Hoc-Lader zu einer größeren Gruppe dazuschlagen. Also sprich, die Ad-Hoc-Lader sind ja eigentlich die Grundgesamtheit aller fahrenden Menschen. Und dementsprechend wäre das eigentlich die größte Kundengruppe. Also müssten die eigentlich den günstigsten Preis bekommen. Aber das werden wir nie auflösen, was dann eigentlich richtig ist. Und deswegen haben wir gesagt, jede Kilowattstunde, die verladen wird, hat einen gleichen Beitrag zur Amortisation der Gesamtkosten. Das heißt, ne, das, was wir da, also es gibt einen Ausgangspreis B2B für alle Zugänge, fürs Ad-Hoc-Laden, fürs EMP-Laden. Und da stellen wir den Level Playing Field her. Was aber in der Praxis passiert, weicht davon maßgeblich ab. Also sie haben oft einen Betreiber, der seinem eigenen Fahrstromprodukt einen viel, viel besseren Preis gibt, das Ad-Hoc-Laden dann irgendwo einstellt, ein bisschen teurer darüber und dann eben Fremdkunden anbietet mit Preisen, die dazu führen, dass die doch maßgeblich genau abweichen von dem, was dort bei den eigenen Kunden abgerechnet wird. Es gibt eben nicht dieses Offer-to-All, also quasi, dass dieser eine Startpreis allen Zugängen zur Verfügung gestellt wird und deswegen haben wir einfach diese Riesenspreizung. Und ob das zulässig ist oder nicht, wird vor Gericht gerade diskutiert. Wir beim Deutschlandnetz haben dafür eine Regelung treffen müssen und war der Meinung, okay, wir wollen den Wettbewerb zwischen den Transaktionskosten haben, um zu sehen, wie kriegen wir eigentlich an der Stelle auch das System billiger hin, weil ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dieses ganze System über die Backends und EMP-Verträge, das wir da haben, ist möglicherweise gar nicht das Billigste, das wir uns vorstellen können.
Erklären Sie doch nochmal kurz, was ist denn das Deutschlandnetz eigentlich genau und welche Bedeutung wird es denn so aus Ihrer Sicht für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland dann haben am Ende?
Das Deutschlandnetz ist eine Antwort auf die Frage, wie kriegen wir möglichst am Anfang auch schon weiße Flecken im Netz gefüllt, um den Menschen in diesem Land das Gefühl zu geben, Leute, wir haben hier eine tolle Flächendeckung. Sie können jede Route fahren, sie können überall in Urlaub hinfahren und wir kriegen auch die Standorte relativ früh aufgebaut, die eine schlechte Nachfrage haben möglicherweise am Anfang, aber die fürs System relevant sind. Also Beispiel ist, wir haben Urlaubsregionen, wo die Nachfrage über das Jahr gesehen nicht so dolle ist, außer im Sommer. Da würde man ökonomisch gesagt nichts hinbauen, sondern ich würde eher dahin gehen, wo ich möglichst viel Nachfrage habe. Und das ist quasi, das Deutschlandnetz ist eine Ergänzung zum Markt, der vor allem dort aufbaut, wo es sich im ersten Schritt rechnet. Und wir haben ein Modell gefunden, dass wir gesagt haben, okay, wir schreiben über 1000 Standorte in Deutschland aus, in den Regionen, aber auch an der Autobahn, um Lücken zu schließen. Und das Besondere ist aber, es ist kein Förderprogramm, sondern es ist eine Ausschreibung und möglicherweise viel günstiger für den Staat, weil wir eben auch einen Rückfluss haben. Also die Einnahmen, die dort generiert werden, fließen in Teilen wieder an den Bund zurück. Und ja, Deutschlandnetz stand heute 300 Standorte öffnet in Gegenden, wo man, glaube ich, wirklich auch erstmal nachschlagen muss, wo die jeweiligen Orte sind. Und das hilft natürlich, der Sichtbarkeit. Es ist wirklich auch ein strukturpolitisches Element. Wir gehen in Gegenden, die eigentlich das Gefühl haben, dass sie infrastrukturpolitisch abgekoppelt sind. Dort schlagen wir mit Standorten auf und zeigen, okay, auch hier kommt irgendwann die Zukunft rund um das Thema Elektromobilität.
Brauchen wir denn beim öffentlichen Laden eigentlich mehr Wettbewerb oder mehr Standardisierung oder eben mehr Regulierung? Sie haben es gerade schon ein paar Mal angesprochen, irgendwie, dass das vielleicht ein größerer Punkt ist. Wie gewichtet man das so aus Ihrer Sicht am besten?
Für das Thema Schnellladung funktioniert die Idee ja wunderbar, dass ich sage, okay, wir erleben das an den Autohöfen, habe ich dann 3, 4 CPOs nebeneinander stehen, die in Wettbewerb gehen können. Aber die Frage ist, ist das eigentlich auch das Modell für das Thema Straßenladen? Also für die Leute, die keinen eigenen Stellplatz haben. Also ist da die Lösung, dass ich in einer Straße 4 verschiedene Betreiber nebeneinander habe, die sich dann Wettbewerb machen? Oder müsste man dann nicht eher sagen, okay, es gibt einen Betreiber, aber der lässt quasi alle fair auf seine Säule drauf und darüber entsteht Wettbewerb?
Jetzt bieten manche Anbieter bereits dynamische öffentliche Ladepreise an. Also Preise, die dann gekoppelt sind an den Börsenpreis. Wie wichtig ist denn da ein breiter Einsatz so in Deutschland aus Ihrer Sicht in Zukunft?
Also das, was wir erleben, ne? Tesla hat es ja als erster vorgemacht, sind ja flexible Preise, die sich aber nicht an der Börse orientieren, sondern eher an dem Traffic, also an einer Nachfrage an der Ladesäule. Da sieht man immer sehr schön, ne? Also nachmittags 17 Uhr ist am teuersten, aber wenn ich nachts käme um 3 Uhr, kriege ich es geschenkt. Das orientiert sich aber nicht am Strompreis an der Börse, sondern eher quasi an der Auslastung an der Ladesäule. Wenn wir wirklich das Preissignal von der Strombörse in Leipzig bis zum Kunden durchstellen wollen, dann darf es aber nicht an der Ladesäule aufhören. Und das ist quasi heute im heutigen Betreibermodell so. Ich habe eben das Monopol an der Stelle, wie die Dinge geregelt werden. Beim LKW haben wir das anders geregelt. Da haben wir gesagt, dass das Signal muss durchgereicht werden, in der Hoffnung, dass dann sich auch die Logistik gegen diesen Markt optimiert.
Aber grundsätzlich, wenn Sie sich jetzt mal die Verbraucherbrille aufsetzen, wäre das doch schon ein Fortschritt, oder? Wenn wir diese dynamischen Ladepreise hätten, jetzt wirklich am Börsenpreis orientiert.
Also ich sehe einen riesen Mehrwert auch also für die Energiewende als solches. Also wenn wir das erreichen, entlasten wir ja nicht nur die Stromnetze, sondern auch wir brauchen grundsätzlich weniger Primärenergieausbau, wenn wir das wirklich effizient nutzen. Es ist heute schon eine Möglichkeit für Leute, die einen eigenen Stellplatz haben, mit einer eigenen Wallbox, ne, über entsprechende Produkte. Die Frage ist eigentlich, aus unserer Sicht, ist das nicht auch etwas, was all denen zur Verfügung stehen sollte, die öffentlich laden müssen? Also ne, wir haben in Deutschland 40% der Kunden, die keinen eigenen Stellplatz haben und die stehen irgendwo im öffentlichen Raum, müssen da laden. Und die können da nicht vom profitieren. Und da lassen wir, glaube ich, viel liegen. Und das ist eben tatsächlich die Frage, wie integrieren wir die auf gleiche Art und Weise auch ins Stromnetz?
Ja, haben Sie Ideen, wie man das am besten tun könnte?
Aus meiner Sicht wäre hier dann am Ende auch die Kommune in der Pflicht zu sagen, okay, wir schreiben öffentliche Ladeinfrastruktur aus und definieren diese Anforderungen. Nur so kriegen sie das umgesetzt. Ansonsten glaube ich, das Interesse eines Ladesäulenbetreibers, das möglich zu machen, ist möglicherweise nicht das allererste, hat nicht die große Priorität. Ich glaube aber, es ist eine Anforderung, die man an anderer Stelle dann definieren muss.
Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Ausbau über. Das war lange Jahre ja auch immer so ein Thema. Jetzt mittlerweile habe ich so den Eindruck, da kommen gar nicht mehr so viele zu uns und sagen, also ich finde hier keine Ladepunkte. Das schließt sich so langsam, aber natürlich nicht überall in Deutschland. Können Sie da mal so den Status darstellen? Wie viele Normal- und Schnellladepunkte gibt es denn gerade in Deutschland?
Das ist eigentlich erstmal eine riesige Erfolgsgeschichte. Wir haben 200.000 Ladepunkte inzwischen in Deutschland, davon 50.000 Schnellladepunkte. Also da hat sich enorm was getan. Also ich habe letztens für eine andere Veranstaltung, wo wir mal 10 Jahre zurückblicken mussten oder wollten, eine Folie rausgekramt. Da habe ich mal skizziert, wie weit man in Berlin kommt und wo dann quasi der Point of No Return anfängt. Also das war diese Zeiten, wo gar nichts da war. Die waren ja auch spannend, aber tatsächlich sind das Zeiten, die wir lange hinter uns gelassen haben. Und das, was wir inzwischen an Angebot vorfinden, ist ja wirklich ein gut ausgebautes Schnellladenetz entlang der Autobahn, aber auch inzwischen in den Regionen, auch dank des Deutschlandnetzes. Und da diese alte Sorge, man kommt irgendwo nicht hin oder bleibt liegen, die ist total überholt. Ne? Und wir sind jetzt schon auf dem nächsten Level angekommen, dass wir jetzt wirklich fragen, okay, wie wird das komfortabler, wie wird das transparenter, wie ist das Pricing? Und das zeigt aber, dass die Frage, gibt es überhaupt einen Ladepunkt, dass wir die hinter uns gelassen haben?
Sind Sie denn zufrieden mit dem Anteil der Schnellladepunkte gegenüber den Normalladepunkten? Oder sagen Sie, das muss eigentlich nochmal irgendwie vergrößert werden, dieser Anteil?
Ich glaube, der ist schon herausragend in Deutschland. Tatsächlich gibt es auch hier heftige Diskussionen in der Branche. Was ist eigentlich das, was man zukünftig benötigt? Also es gibt die Betreiber von Schnellladeinfrastruktur, die sagen, das machen wir zukünftig alles über Schnellladeinfrastruktur. Wir brauchen gar keine Normalladung mehr, weil so dann haben wir eine super Auslastung, ist alles günstig und gut ist. wir sehen das so ein bisschen kritisch, weil wir sagen, Schnellladung findet dann statt, wenn es quasi in meinen Fahrrhythmus reinpasst. Und wenn ich quasi das übersetze in dann die Zeiten, zu denen die Leute an der Ladesäule aufschlagen, dann bedeutet das in vielen Fällen, die kommen alle um 17, 18, 19 Uhr, wo das Netz eh am Limit ist. Und Normalladung aus unserer Sicht deswegen eine Berechtigung hat, weil es quasi das Netz entlastet und eben auch die Möglichkeit bringt, genau zum Beispiel diese billigen Börsenstrompreise auch abzurufen und abzugreifen. Am Schnelllader werde ich mich nicht gegen den Börsenstrompreis optimieren.
Jetzt sind wir aber gerade erst im Hochlauf im Prinzip der Elektromobilität. Es gab da von der vorherigen Koalition mal die Zielmarke, 15 Millionen Elektroautos im Pkw-Bestand bis 2030 zu erreichen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, ehrlich gesagt. Es sei denn, es passieren noch ein kleine Wunder. Aber wenn wir jetzt mal rein hypothetisch irgendwie mit dieser Zahl operieren, wie viele Normal- und Schnellladepunkte bräuchte man denn da nach Ihrer Berechnung 2030 tatsächlich dann, um eine wirklich gute Abdeckung zu erreichen?
Wir sind mal mit 15 Millionen gestartet. Das wäre auch das gewesen, was aus den Werken heraus produzierbar gewesen wäre. Es sind inzwischen weniger in der Prognose. Wir kommen auf so, naja, über den Daumen sagen wir mal 10 Millionen. Die Gründe sind, dass wir die Fahrzeugprämie damals ad hoc haben stoppen müssen oder sie wurde ad hoc gestoppt, so rum. Und das andere Thema ist, ich habe es erwähnt, wir haben ja noch nicht 100% vom Markt aktiviert. Also der Case, ich habe einen eigenen Ladepunkt und kann dann quasi auf der Langstrecke schnell laden. Der funktioniert top. Aber das sind 60% vom Markt. Das sind die Leute, die heute E-Autos kaufen. Und dann gibt's aber die Gruppe, die jetzt eben nicht in der Lage ist, regelmäßig zu Hause zu laden, die auf der Straße laden müssen. Und da ist das Angebot in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Kommunen, die machen da sehr gute Arbeit. Es gibt aber auch viele Kommunen, die dann nicht ihren Job machen. Und da fehlt einfach das Angebot. Und die Gruppe haben wir nicht aktiviert. Und die fehlen uns jetzt in den Zahlen. Und wenn man sich überlegt, so ein Drittel nicht aktiviert, ein Drittel fehlt jetzt von den 15 auf die 10 Millionen. Das ist alles auch erklärbar. Aber wir mussten die Zahlen tatsächlich anpassen. Und dementsprechend gehen natürlich auch die Ladepunkte runter. Und hier wichtig, es gibt nicht die eine richtige Zahl, sondern es ist am Ende immer eine Frage, wie sieht das Mischungsverhältnis aus Normalladepunkten und Schnellladepunkten aus? Wir haben noch weiteren Zubaubedarf bis 2030. Da muss noch was kommen. Aber tatsächlich, wenn man sich anguckt, was wir heute haben, wir sind gut vor der Welle. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, sehr viel weitere Fahrzeuge aufzunehmen. Und mit der aktuell laufenden Fahrzeugprämie, die da von der Bundesregierung aufgesetzt worden ist, hoffen wir uns auch nochmal einen enormen Schub, auch für Milieus, die vielleicht noch nicht so früh ein E-Auto gekauft oder geleast hätten.
Woran erkennt man denn ein Gebiet, das tatsächlich unterversorgt ist mit Ladepunkten? Also wo gibt es vielleicht auch so aus Ihrer Sicht, wenn Sie natürlich das Deutschlandnetz planen, wo gibt es so die größten weißen Flecken bei der Ladeinfrastruktur noch?
Naja, also dank Deutschlandnetz haben wir die Flecken aus unserer Sicht ja jetzt beseitigt, zumindest was Schnellladung angeht im regionalen Bereich, aber auch auf der Langstrecke. Auch da wichtig, wir haben ja weitere Autobahnstandorte auch für das Thema ertüchtigen können. Es gab in der Vergangenheit so Abschnitte, da war der Abstand zwischen den Tankstellen so groß, dass man gesagt hat, da müssten wir eigentlich auch Ladeinfrastrukturstandorte aufbauen. Das hat man gemacht. Die Lücken, die wir jetzt sehen, tatsächlich im kommunalen Bereich. Also das Problem hier ist, dass der Bund die Kommunen nicht verpflichten kann. Die Kommunen aber zu Recht sagen, sie sind mit den Aufgaben, die sie Stand heute haben, auch schon gut ausgelastet und kommen da kaum hinterher. Also ne, man ist nicht unglücklich darüber, wenn man jetzt diese Aufgabe nicht hart anpacken muss. Aber am Ende kann es nur die Kommune regeln. Der öffentliche Raum muss irgendwo verhandelt werden. Also er wird verhandelt gegenüber Bedarfen aus dem Radwegen, anderen Themen etc. Und es muss irgendein Akteur sein vor Ort, der sich die Frage stellt, wo können denn Standorte für Ladeinfrastruktur sein? Und das muss am Ende die Kommune sein. Aber wichtig ist, aus unserer Sicht soll die nicht betreiben. Die Kommune muss nur eben Flächen bereitstellen und Verfahren, sauberes Verfahren aufsetzen, um dann Industrie auf diese Standorte zu lassen. Aber, und das ist ganz wichtig, das bedeutet, dass ich natürlich Personal auf diese Themen setzen muss und das kostet Geld. Und was uns fehlt, ist quasi da der Anschub. Mittelfristig verdient man Geld mit dem Thema. Also wir wissen das von unseren holländischen Kollegen. Da arbeiten in mittelgroßen Städten ganze Teams auf dem Thema. Die refinanzieren sich selber, weil sie eben auch einen Anteil vom Ladestrom bekommen. Und langfristig ist das sogar eine richtige Verdienstmöglichkeit. Also wenn man sich anguckt, wie es heute schon Kommunen im ländlichen Raum geht mit der Windkraft. Die verdienen einen guten Teil ihres Haushalts darüber, dass sie diese Abgaben vom Wind haben. Und genauso kann das eben auch laufen mit dem Strom, den man öffentlich verkauft als Kommune. Wenn man sich überlegt, dass möglicherweise von jeder Kilowattstunde 1-2 Cent an den städtischen Haushalt gehen, dann wird das zukünftig auch eine interessante Größe sein, mit der man haushalterisch planen kann. Die Denke ist aber noch nicht da. Also dass man damit auch als Kommune Geld verdienen kann, die Denke gibt es leider noch nicht.
Da drücken wir die Daumen, dass das möglichst sich schnell durchsetzt. Wie sieht das denn mit den Netzanschlüssen aus? Also ich kann hier berichten aus wie vielen Folgen in diesem Podcast, wo Großspeicheranbieter ja schier verzweifeln, weil das eben so lange dauert mit den Netzanschlüssen. Ist das bei Ladeparkbetreibern ähnlich? Sind die in einer ähnlichen Situation bei diesen Netzanschlüssen?
Auch die stehen in der gleichen Schlange, die lang ist und langsam vorankommt, sage ich mal. Tatsächlich ist das nach wie vor eine große Herausforderung, weil dort ja der Reihe nach abgearbeitet wird und es keine Priorisierung gibt. Und deswegen wichtig, das Thema ist nach wie vor hochaktuell. Und ich glaube auch, es wird auch nochmal zu einer großen Herausforderung, vor allem wenn die letzten Reserven dann auch irgendwann vergeben sind und der Netzausbau an manchen Standorten nicht hinterhergekommen ist. Da muss man sich schon überlegen, was ist eigentlich unsere Antwort darauf? Und deswegen, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Frage DC-Laden versus Normalladen hat ihre Ursache auch in der Netzthematik. Also wenn das Netz in den Peaks ausgelastet ist, dann muss ich gucken, dass ich die Bedarfe oder die Auslastung eben so ein bisschen besser verteile und da hilft Normalladung. Anderes große Thema, Gewerbegebiete. Also wenn ich mir angucke, Gewerbegebiete für LKWs und die sollen jetzt alle die nächsten Jahre elektrifizieren, da müssen wir eine Antwort finden, wie das für alle möglich ist. Und nicht nur für denjenigen, der am schnellsten war, den ersten Netzanschluss gestellt hat und der Rest guckt in die Röhre. Auch das ist noch nicht erkannt, dass das tatsächlich auch für die Kommunen eine größere Herausforderung darstellt. Weil wenn ein Spediteur elektrifizieren möchte, es aber nicht kann und die Immobilie das nicht hergibt, dann wird er möglicherweise auch einfach den Standort irgendwann wechseln. Das heißt also, hier haben wir auch wirklich lokale Industriepolitik, die davon betroffen ist. Und deswegen, das ist ein Riesenbrett, das da noch auf dem Tisch liegt, wo es an verschiedenen Stellen noch keine Antwort gibt.
Wenn wir jetzt mal die Brille der Betreiber uns kurz anziehen, wie sieht's denn da aus? Gibt es denn noch genug Betreiber in Deutschland, die gerne Ladepunkte aufbauen wollen? Oder also ist das lukrativ auch derzeit noch?
Also wir sehen schon, dass im Bereich der Schnellladung sich der Markt konsolidiert oder konsolidiert hat. Also da sind einige große Player am Start, die das im Wesentlichen betreiben und unter sich ausmachen. Ergänzt wird das durch viele kleine, aber wir merken eben auch, dass Unternehmen, die vielleicht am Anfang sich darin versucht haben, auch wieder sich zurückziehen, sodass erkennbar, wie gesagt, ein Kernmarkt oder Kerngruppe an CPOs da ist. Anders beim Thema Normalladen, da ist die Landschaft ein bisschen breiter aufgestellt, weil auch sehr viele lokale Akteure damit drin sind und vor allem auch die lokalen Stadtwerke in der Regel mitmischen. Aber wie gesagt, mit dem Thema Schnellladen haben wir eine sehr überschaubare Landschaft.
Sie haben vorhin das im Zusammenhang mit dem Deutschlandnetz schon mal kurz angesprochen, wie das ganze Modell funktioniert tatsächlich. Können Sie da noch mal ein bisschen ins Detail gehen, bitte? Wie funktioniert das genau mit dieser Förderung dann und mit den Betreibern zwischen dem Bund?
Also was wir im ersten Schritt gemacht haben, ist nochmal wichtig. Wir haben eine Bedarfsplanung gemacht und geguckt, was gibt es für eine Ladeinfrastruktur. Wir haben damals auch abgefragt, perspektivisch, was ist jetzt eigentlich schon bekannt an Standorten, um da jetzt nicht auch noch Konkurrenz unnötigerweise davor zu setzen. Oder gab es auch Fälle, wo man gesagt hat, naja, da steht es vielleicht in der Ladesäule, aber wir bräuchten eigentlich viel mehr, deswegen werden wir das Delta füllen. Und dann hat man darauf aufsetzend eine Ausschreibung gemacht. Eine Ausschreibung hat den Vorteil, anders als ein Förderprogramm, dass die Leistung, die man da vereinbart, dass man die auch bekommt. Bei einem Förderprogramm ist es so, sie verteilen einen Gutschein und ob der umgesetzt wird oder nicht, haben sie nicht in der Hand. Und das ist ein handfestes Problem, weil dort natürlich auch teilweise strategisch Budgets geblockt wurden oder es wurden Dinge nicht umgesetzt. Und wir wollten ja, dass konkret vor Kunde etwas besser wird. Und deswegen der Weg der Ausschreibung, weil dann klar war, okay, wir sagen, auf den weißen Flecken wird es auch wirklich gebaut. Und aus Steuerzahlersicht günstiger, weil bei einer Förderung haben sie pauschal 40-50% Zuschuss zum CapEx. Und ob das zu viel oder zu wenig ist, spielt gar keine Rolle, sondern es ist einfach sehr pauschal wird das gehandhabt. In dem Modell, das wir jetzt haben, ist es so, wir bezahlen maßgeblich erstmal den Aufbau und Betrieb, aber da wir dann Einnahmen beteiligt sind, haben wir einen Rückfluss und am Ende macht man einen dicken Strich drunter und wird sehen, okay, haben wir Plus oder Minus gemacht und dann kann man auch sagen, wie hoch am Ende die durchschnittliche Förderquote war. Aber es ist eben für den Steuerzahler viel besser, weil es wirklich dann nur noch die Lücke füllt, die es real gegeben hat.
Ja, ein Hörer, der hat uns auf das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, kurz GEIG, hingewiesen, das den verpflichtenden Ausbau von Ladeinfrastruktur an Wohn- und Nichtwohngebäuden regelt. Ja, und dann im Gesetz, da steht unter anderem drin, dass bestimmte Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Stellplätzen zur Nachrüstung eines Ladepunktes verpflichtet sein können. Müsste dann praktisch so, aus meiner Sicht, denn nicht jeder größere Supermarkt oder Baumarkt oder sowas mindestens einen Ladepunkt haben? Oder ist da ja die Rechtslage doch ein bisschen komplizierter? Und er hat auch tatsächlich, dieser Hörer, die Erfahrung gemacht, dass seine Kommune, die Behörden da vor Ort, der Landkreis, tatsächlich mit dem Gesetz nicht so viel anfangen konnten und das da relativ unbekannt leider war und dementsprechend auch gar nicht angewendet wurde.
Tatsächlich ist das so, dass Geig wird, glaube ich, von der Wirkung her stark unterschätzt. Also das ist natürlich ein scharfes Schwert, sage ich mal, um mehr Ladepunkte ins Feld zu bringen. Und es ist aber relativ unbekannt. Und tatsächlich muss man auch bei den Kommunen dafür werben, dass sie das Thema sehen und dann auch da hinterher sind, dass das passiert. An vielen Standorten ist das eigentlich schon erfüllt. Also wenn ich mir Supermärkte angucke, wie viele Supermärkte eigentlich schon Schnellladeinfrastruktur haben, dann würde ich sagen, die sind schon Geig-ready. Aber es gibt natürlich richtigerweise auch andere Standorte, wo noch nichts passiert ist. Aber wir haben uns immer dafür stark gemacht, dass man eine flexible Regelung findet. Also dass man nicht sagt, okay, ihr müsst da jetzt eine vielleicht nicht sinnvolle Anzahl von Normalladepunkten aufbauen, die keinem was bringt, sondern ne, dass man diese Leistung auch kumulieren kann, dass man sagt, okay, dann baut ein Schnelllader auf und dann ist gut. Diese Regelung favorisieren wir grundsätzlich und von daher glauben wir aber, dass das Geig durchaus nochmal einen Schub geben wird bei der Frage, wie kriege ich eigentlich noch mehr Ladeinfrastruktur auf die Parkplätze, weil da stehen die Leute, da macht das Laden Sinn und von daher aus unserer Sicht eine wichtige Regelung.
Aber vielleicht können Sie das nochmal bestätigen. Also es ist tatsächlich so, dieses Gesetz, dass es da gar keinen Verhandlungsspielraum gibt. Ab 20 Stellplätze braucht man einen Ladepunkt.
Genau. Und ich meine, die ist auch schon seit längerem bekannt und in der Erarbeitung. Für uns war aber wichtig, was folgt daraus? Also wenn ich sage, so ab 20 Stellplätzen habe ich dann eine Mindestanzahl von kW pro Stellplatz, die ich irgendwie umsetzen muss, wie gehe ich damit um? Also die, und dann die Flexibilität quasi, mache ich daraus viele Normalladepunkte oder einen Schnellladepunkt, das war uns wichtig. Man muss auch immer bedenken, wenn wir irgendwo etwas aufbauen, was dann keiner nutzt, das fällt uns immer kommunikativ auf die Füße. Also wenn wir irgendwo sinnlos etwas aufbauen lassen oder Leute verpflichten, was dann nicht wirklich auch Mehrwert gegenüber Kunden erzeugt, dann hilft uns das nicht bei dem Thema.
Na gut, aber wie Sie gesagt haben, das ist ja eigentlich ein No-Brainer, ehrlich gesagt, bei Supermärkten, Baumärkten oder sowas, dass man da natürlich auch lädt. Aber ja, faszinierend, dass das tatsächlich auch, wie Sie gerade bestätigen, auch in den Kommunen dann teilweise völlig unbekannt ist, dieses Gesetz, und dann dadurch eben nicht angewendet wird. Dann kommen wir natürlich auch nicht voran, ehrlich gesagt. Was könnte man da machen? Große Kommunikationskampagne in die Kommunen rein? Oder was wäre jetzt die Antwort vom Bund, um das Gesetz wirklich auch durchzusetzen?
Also grundsätzlich genau der Punkt, dass wir darüber informieren und erklären, was man da eigentlich machen kann.
Wird das auch gemacht gerade oder wäre das der Plan?
Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht genau ein Kenntnis darüber, ob es wirklich so ist, dass es ein Problem gibt und nicht umgesetzt wird. Ne? Das ist tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr früh, um dann so darüber zu urteilen. Aber wir sehen natürlich aus den ersten Rückmeldungen, dass das nicht das allererste Top-Thema ist in den Kommunen, ne? Sondern im Gegenteil. Da man sich nicht zuständig fühlt für das Thema Ladeinfrastruktur, landet das eben auch auf diesem nicht zuständigen Haufen. Und ist ein großes Thema.
Ein anderer Punkt ist noch das Laden beim Arbeitgeber. Das ist so ein Thema, was ich jetzt so aus dem privaten Freundeskreis relativ häufig höre, wenn Leute in der Stadt wohnen, zur Miete vielleicht auch, und da gibt es eben keine Tiefgarage, wo man dann eine Wallbox hat, und sie haben im Prinzip keine Möglichkeit, jetzt wirklich dabei sich in der Nähe zu laden, dass sie dann aber sagen, aber eigentlich ist das gar kein Thema, weil mein Arbeitgeber, der hat tatsächlich Ladepunkte bei sich und ich lade einfach bei der Arbeit ganz gemütlich, bin da sowieso 8-9 Stunden, das ist alles ganz easy, und von daher ist das eine Option. Für wie wichtig halten Sie das, dass das noch weiter ausgebaut wird oder auch da ein Fokus vielleicht drauf gelegt wird? Gerade für diese Zielgruppe, die Sie auch vorhin schon erwähnt haben, eben die Mieter, die Leute in Städten, wo es ein bisschen schlechter aussieht.
Also tatsächlich hat das einen dämpfenden Effekt auf den Bedarf der Straßenlader, aber es löst das Problem nicht grundsätzlich. Aber es ist trotzdem wichtig. Zweiter Punkt, wenn wir Sektorkopplung ernst meinen, dann müssen wir natürlich genau an den Standorten auch Ladeinfrastruktur anbieten, weil so, wir wissen alle, mittags scheint die Sonne, da stehen dann die Autos, dann müssen sie dann Strom laden. Und von daher, glaube ich, müssen wir schon drüber nachdenken, wie wir rein aus Systemsicht dort Ladeinfrastruktur anbieten, unabhängig davon, ob man zwingend laden muss. Und der dritte Punkt ist, wir reden ja oft über Bidi-Laden und dass das ganz große Ding ist. So, jetzt ist es so, beim Bidi-Laden hat man sich viel zu selten die Frage gestellt, wo steht eigentlich der Mensch unter der Woche? Und wir wissen aus der Statistik, dass so rund 44% der Menschen jeden Tag mit ihrem Auto, sag ich mal, vom Hof fahren. Also die sind jeden Tag mit dem Auto nicht zu Hause. das ist 44%, könnte man sagen, über dem Daumen so die Hälfte. Und wie die Line ja deswegen den Effekt hat, ich benutze, also im Idealfall, ich nutze meinen eigenen PV-Strom, speichere den im Auto und kann ihn dann wieder zurückgeben ins Haus oder System, die nicht dem Netz zur Verfügung stellen. Wenn ich aber gar nicht zu Hause stehe, dann kann ich das ganze System nicht anwenden. Und deswegen schon nochmal die Frage, wie gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, wie mein PV-Strom zum Arbeitgeber ins Auto kommt? Das ist die eine Variante. Aber die andere eben auch, wie kann mein Auto, wenn es beim Arbeitgeber steht, einfach an der Strombörse, ne, partizipieren? Also von daher, ja, da haben wir auch noch ein Thema und müssen klären, wie man das gut ausbaut.
Ja, letzte Frage. Was ist denn realistischer aus Ihrer Sicht? Dass wir Laden genauso einfach wie tanken bekommen in Zukunft oder Laden wird einfach anders einfach?
Das Ziel ist schon, dass wir dieses Gefühl, das hinterm Tanken ist, dieses einfach, das funktioniert und ich muss überhaupt gar keinen Kopf machen. Das wollen wir auch beim Laden haben, diese Selbstverständlichkeit und darüber hinaus möglicherweise auch dann nochmal erkennbar den Mehrwert haben, dass wir sagen, ja, und darüber hinaus hat es neben mir auch Vorteile. Ich freue mich immer, wenn meine Nachbarn sagen so, Mist, sie müssen nochmal zum Tanken fahren, dann fahren die ins Nachbardorf, sind eine Viertelstunde eine Richtung weg, Viertelstunde wieder zurück. Und dann sage ich mal, Leute, das könnt ihr euch alles sparen in Zukunft, ihr fahrt immer voll los. Und ich glaube auch das, ne, dieses Gefühl zu geben, Leute, dass das eigentlich auch einen riesen Mehrwert hat, wenn man batterieelektrisch fährt, dass Tanken auch nicht einfach die beste Variante ist, um durchs Leben zu kommen. Ich glaube, das kriegen wir auch so peu à peu in die Köpfe rein. Und dann natürlich ganz wichtig, dass die Erfahrungen, die man macht, 100% Verlässlichkeit an den Standorten, da sind wir auf dem Weg hin, aber noch nicht ganz da. Wenn uns das gelingt, dann sind wir, glaube ich, vor Kunde gut aufgestellt. Und dann können wir auch sagen, es ist eigentlich nicht so simpel wie Tanken heute.
Ja, ein schönes Schlusswort. Herr Pallasch, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was sind so die größten Hürden für euch noch beim Laden? Oder sagt ihr, eigentlich gibt's da gar nicht mehr wirklich viele Hürden und das hat sich doch deutlich gebessert jetzt in den letzten Jahren. Und vielleicht könnt ihr auch mal tatsächlich bei eurer Kommune nachfragen, ob denen das GAIG tatsächlich, dieses Gesetz, ein Begriff ist und da mal nachgucken, ob das da auch wirklich angewendet wird. Das wäre mal ganz interessant, dass wir hier mal ein Bild in der Kommentarspalte bekommen. Ansonsten sind wir am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.